Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Die Wahl am 26. Mai heißt Europawahl. Da muss es ja auch die Europapartei geben. So denken sich das einige bei Volt, die erste paneuropäische Partei. In 14 Ländern ist sie schon als richtige Partei anerkannt und ist nicht nur eine Bewegung. Und das Besondere, in allen Ländern gibt es jetzt das gleiche Parteiprogramm bei Volt. Wir sprechen heute mit dem Spitzenkandidaten Damian Böselager darüber, was Volt verändern will und warum diese Europawahl so wichtig ist.
Weil sich bei dieser Wahl entscheiden wird, ob wir eben zurück ins Nationale rutschen, ob das Europäische Parlament von Populisten und Rechtspopulisten eben immer mehr eingenommen wird oder ob wir es schaffen, tatsächlich eine proeuropäische Alternative anzubieten.
Außerdem reden wir mit der Bäuerin Carla Prötzl. Sie betreibt konventionelle Landwirtschaft und die ist ja für viele schuld am Artensterben. Zu wenig Wildpflanzen, zu viele Monokulturen auf den Feldern. Welche Verantwortung tragen eigentlich die Bauern beim Artensterben?
Ich liebe diesen Job und ich will da auch weitermachen. Und also mein Traum ist es, auch einen vielfältigen Betrieb aufzubauen.
Das und mehr jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Nichts Geringeres als die Weltwirtschaft ist bedroht. Das sagt heute der Internationale Währungsfonds. Und er kommt zu dieser Warnung, weil US-Präsident Donald Trump die Zölle auf Waren aus China auf einen Schlag mal heute Nacht auf 25% erhöht hat. Vorher waren es 10%, jetzt also rauf auf 25%. Das betrifft genau definierte Waren im Wert von insgesamt 200 Milliarden Dollar. Absurd an der ganzen Sache ist, China und die USA sitzen gerade zusammen, um den Handel eigentlich voranzutreiben, beziehungsweise um Handelsgespräche zu führen. Thilo Kössler ist unser Korrespondent in Washington. Thilo, die Gespräche müssen ja derart schlecht laufen, dass die USA jetzt erstmal ernst machen, oder?
Also das ist einfach die Verhandlungsstrategie von Donald Trump. Auf der einen Seite Verhandlungsbereitschaft zu signalisieren und auf der anderen Seite die Daumenschrauben anzulegen. Das hat er schon öfter so gemacht. Beide Seiten saßen gestern zusammen, beide Seiten sitzen jetzt zusammen. Und ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist. Reuters hat in diesen Minuten gemeldet, dass Chinas Chefunterhändler Liu He die Gespräche verlassen hat. Der Finanzminister Steve Mnuchin hat soeben gesagt, die Gespräche verlaufen konstruktiv. Ich kann mir im Augenblick noch kein rechtes Bild machen. Man muss abwarten, wie der Tag weitergeht.
Also die chinesische Seite verlässt erstmal die Verhandlungen, aber die Zölle von 25% sind ja nun mal da. Welche Reaktion gab es denn da schon von chinesischer Seite?
Ja, man kann sagen, Thilo, dass das der Eintritt in einen veritablen Handelskrieg ist. Vizepräsident Liu He hat die Strafzölle kritisiert. Er hat gesagt, das ist nicht gut für China, das ist nicht gut für die USA, das ist nicht gut für den Rest der Welt. Und er hat notwendige Gegenmaßnahmen angekündigt und angedroht. Er hat da zwar noch keine Details genannt, aber natürlich wird China mit Gegenzöllen antworten. Und damit ist man im gegenseitigen Handel in eine Eskalationsspirale eingetreten. Und wenn die beiden stärksten Volkswirtschaften der Welt so miteinander in Clinch liegen, dann wird das massive Folgen haben.
Lass uns mal drauf schauen, ob das auch was bringt. Die Behauptung Trumps ist ja, die Zölle, die spülen dadurch Geld in die Kassen und die Chinesen müssen dafür zahlen. Stimmt das?
Er sagt tatsächlich, und er hat es auch heute Morgen wieder getwittert, die Zölle werden uns weit mehr Reichtum bringen als selbst ein phänomenales Geschäft nach traditioneller Art. Das ist die typische Trump-Propaganda, die durch nichts gedeckt ist, sagen Wirtschaftsexperten. Das stimme so überhaupt nicht. Die Strafzölle, Thilo, führen zu Preiserhöhungen. Und für diese höheren Preise müssen die amerikanischen Verbraucher bezahlen und nicht die chinesischen Produzenten. Das werden als erstes die Verbraucher feststellen, die zum Beispiel bei Walmart einkaufen. Dort sind die Regale voll von chinesischen Produkten. Und das werden die Arbeiter in den Fabriken zu spüren bekommen, wenn das Handelsvolumen abnimmt und weniger Produkte verkauft werden. Und das alles wird dramatische Folgen haben.
Für uns in Deutschland wird es in 8 Tagen nochmal richtig spannend. Donald Trump will ja dann angeblich darüber entscheiden, ob die Autoeinfuhr als Gefahr für die nationale US-Sicherheit anzusehen ist. Welche Folgen hat denn jetzt der Streit zwischen den USA und China für Europa oder für Deutschland?
Also es ist schon fast eine Binsenwahrheit, dass es in einem Handelskrieg keine Gewinner gibt, sondern nur Verlierer. Es wird leiden die US-Wirtschaft, es werden wir zu spüren bekommen, zum Beispiel die deutschen Autoproduzenten, die hier starke Standorte in den USA haben und von hier aus ihre Autos exportieren, zum Beispiel nach China. Sie unterliegen jetzt natürlich auch diesen Strafzollbestimmungen. Und es wird der Welthandel betroffen sein, es ist überhaupt keine Frage. Hier werden komplizierte Wertschöpfungsketten, die so vernetzt sind und über über Grenzen hin und her gehen. Hier werden Wertschöpfungsketten unterbrochen, dass Experten nicht ausschließen, dass es tatsächlich zu einem weltweiten Konjunktureinbruch kommt. Das wird Konsequenzen haben. Der Welthandel muss neu organisiert werden und die Europäer werden versuchen müssen, über neue Freihandelsabkommen zum Beispiel mit anderen Ländern ihre Exportwirtschaft abzusichern.
Die USA und China, sie sitzen gerade zusammen und diskutieren über ein neues Handelsabkommen und mitten in diesen Gesprächen erheben die USA mal kurz Zölle auf chinesische Waren um 25%. Teile der chinesischen Seite verlassen daraufhin diese Gespräche. Das also internationale Diplomatie. Thilo Kössler war das, live und direkt aus Washington.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Jahr lang saß Deniz Yücel in der Türkei in Haft, ja. Und in der Türkei wird ihm auch immer noch der Prozess gemacht. Terrorpropaganda lautet ja der Vorwurf. Heute hat Deniz Yücel zum ersten Mal ausgesagt in diesem Verfahren und schwere Vorwürfe erhoben. Ronald Menn aus unseren Nachrichten hat die ganze Geschichte für uns. Um was geht's da genau?
Also Deniz Yücel hat ganz klar gesagt, ich bin während meiner Haft in Istanbul gefoltert worden. Und er macht den türkischen Staatspräsidenten dafür persönlich verantwortlich. In seiner Aussage schreibt Yücel, egal ob der Präsident das nun selbst angeordnet hat oder der Befehl aus dessen engerem Umfeld kam, das Ganze sei Folge einer Hetzkampagne gegen ihn gewesen, die von Recep Tayyip Erdogan ausging.
Beschreibt Yücel denn näher, was ihm genau widerfahren ist?
Also das Ganze hat sich wohl abgespielt in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Nähe von Istanbul, in dem Yücel ein Jahr lang saß, die meiste Zeit davon in Isolationshaft. Und mit der Folter ging es wohl los, nachdem Erdogan eine, ja wie Yücel es nennt, Hetzkampagne gegen ihn gestartet habe. Anfang März 2017 sei das gewesen und kurz darauf soll eine Gruppe aus 6 Wachleuten angefangen haben, ihn zu schikanieren und ihn auch ähnlich zu beschimpfen, wie Erdogan das dann vorher schon getan hatte. Später sollen sie Yücel in seiner Zelle auch getreten und geschlagen haben, insgesamt 3 Tage lang. Weniger um ihn zu verletzen, sondern um ihn einzuschüchtern. Und aufgehört habe das Ganze erst, nachdem Yücels Anwälte diplomatische und politische Kanäle aktivierten.
Könnte es nicht auch sein, dass diese Wachleute, die du gerade beschrieben hast, auch auf eigene Faust gehandelt haben?
Also das hält Yücel selbst für unvorstellbar. Er sagt, in einem Fall, mit dem sich ja der Staatspräsident persönlich beschäftigt, würde ganz bestimmt niemand es wagen, eigenmächtig zu handeln. Und daraus schließt er eben, dass die Initiative von Erdogan ausging. Yücel hat übrigens nach eigenen Angaben direkt nach diesen Vorfällen auch Strafanzeige in der Türkei erstattet, aber das Verfahren wurde eingestellt, ohne dass er befragt wurde.
Bisher hat Yücel aber noch nicht von Folter gesprochen. Wie kam das denn jetzt dazu, über ein Jahr nach seiner Haftentlassung?
Also der Prozess wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung in der Türkei, der läuft ja schon seit letztem Sommer ohne ihn, aber die türkischen Richter, die waren einverstanden, dass er seine Aussage in diesem Verfahren hier in Deutschland machen kann. Und das hat er heute schriftlich getan vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten. Und er sagt, über diese Foltervorwürfe hat er zwar den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte informiert, ansonsten aber geschwiegen. Denn er meint, der richtige Ort dafür sei eine Gerichtsverhandlung. Und deshalb habe er die Sache heute öffentlich gemacht vor dem Amtsgericht.
Gibt es schon Reaktionen auf diese Vorwürfe von Deniz Yücel?
Ja, Sevim Dardelen von der Linkspartei, die will, dass die Bundesregierung sofort den türkischen Botschafter einbestellt. Das sei nämlich nötig, meint sie, um auch andere deutsche Staatsbürger, die in der Türkei in Haft sitzen, vor Folter und Misshandlung zu schützen. Ähnlich sieht das auch Umit Nuripur von den Grünen. SPD und Union, die wollen, dass dem Ganzen zumindest nachgegangen wird. Schließlich gibt es auch immer wieder Berichte über Folter in türkischen Gefängnissen. Also sie fordern weitere Untersuchungen. Auch ein Mitglied von Erdogans AKP hat sich zu Wort gemeldet von der Regierungspartei, Mustafa Yeneroğlu, der nach eigenen Angaben Yücel im Gefängnis auch geholfen hat. Und er sagt, Yücels Frau und auch die Anwälte, die hätten damals zwar von Beschimpfungen und auch von einer Schubserei erzählt und er habe dann auch reagiert und die Wärter austauschen lassen, aber von Folter oder Schlägen sei nie die Rede gewesen. Also er zweifelt an Yücels Aussage.
Der Journalist Deniz Yücel hat schwere Vorwürfe gegen die türkischen Behörden und gegen Staatspräsident Erdogan erhoben. Er spricht von Folter in seiner Zeit in Haft dort damals. Die Informationen dazu, die kamen aus unserer Nachrichtenredaktion von Ronald Menn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über Manuela Schwesig. Der Deutsche Ärztekongress der Homöopathie findet Ende des Monats im Gesundheitsland Mecklenburg-Vorpommern statt. Das ist jetzt keine Formulierung, die von mir kommt, sondern die entnehme ich den Begrüßungsworten der Schirmherrin dieser Veranstaltung, Manuela Schwesig, SPD-Mitglied und Ministerpräsidentin dieses Gesundheitslandes Mecklenburg-Vorpommern. Eine ranghohe Politikerin, also die Schirmherrin für eine Homöopathie-Veranstaltung ist, das gibt Kritik. Die gibt's. Und die schauen wir uns an. Rebecca Endler aus unserem Team hat einen genaueren Blick darauf gehabt. Rebecca, dass eine Politikerin oder ein Politiker eine Schirmherrschaft übernimmt, das ist ja erstmal nicht verfänglich.
Nö, genau. Also die meisten Politiker haben gleich mehrere. Die Anzahl ist auch nach oben hin offen. Da sind beispielsweise Schirmherrschaften für Museen, aber auch Initiativen oder Preise. Horst Seehofer zum Beispiel hatte letztes Jahr die Schirmherrschaft für einen Nachbarschaftspreis. Die musste er aber wieder zurückgeben, nachdem sich Initiativen ihre Bewerbung für den Preis wieder zurückgenommen haben, als bekannt wurde, dass er Schirmherr ist. Ursprünglich kommt das Prinzip der Schirmherrschaft übrigens aus dem Mittelalter. Damals war es ein kleines bisschen anders. Da hat ein Adeliger Schutzgeld von einer Gruppe Menschen eingesackt und die sich ansonsten nicht hätten verteidigen können.
Wir gehen jetzt mal aus, dass in dem Fall kein Schutzgeld an Manuela Schwesig geflossen ist. Wir können es aber auch nicht klarstellen im Moment. Aber einen Beigeschmack hat die ganze Geschichte natürlich schon.
Ja. Das Problem ist die Homöopathie selbst. Ganz kurz, in der Homöopathie werden Wirkstoffe so stark verdünnt, dass sie wissenschaftlich nicht mehr nachgewiesen werden können. Und wo kein Wirkstoffmolekül mehr nachzuweisen ist, ist auch keine Wirkung. Deswegen ist die Aufregung bei den Evidenz-, also bei den faktenbasierten Medizinern und Medizinerinnen jetzt auch groß, wenn Manuela Schwesig in ihrem Grußwort schreibt, ich zitiere, es ist wichtig, darüber zu forschen, wie alternative Methoden wie die Homöopathie wirksam eingesetzt werden können. Für meine Recherche habe ich auch mit Nathalie Grams gesprochen, die ist Ärztin und selbst ehemalige Homöopathin und heute ist sie scharfe Kritikerin der Homöopathie. Unter anderem kritisiert sie, dass Homöopathie indirekt in einem Atemzug mit alternativen Heilverfahren genannt wird.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem der Unterschied zur Naturheilkunde ist hier einfach immens groß. In der Homöopathie ist von der Natur nichts mehr drin und das diskreditiert eigentlich eine gute Pflanzenheilkunde.
Genau, weil bei der Pflanzenheilkunde, da würde sich mehr Forschung über die Wirkweise durchaus lohnen, sagt sie, bei der Homöopathie nicht.
Dennoch ist es ja so, dass aber viele Menschen Glauben daran schenken, beziehungsweise homöopathische Verfahren als sinnvoll anerkennen. Mhm. Und es geht denen damit natürlich auch besser.
Ja, geht es, aber das liegt nicht daran, dass die Mittel doch irgendwie eine Wirkung haben. Da spielen ganz andere Dinge eine Rolle, sagt Nathalie Grams. Zum Beispiel die Zeit, die sich Homöopathen für die Leiden ihrer Patienten nehmen und das Gefühl, dass die dann dadurch bekommen, ernst genommen zu werden.
Hier wird eigentlich so getan, als wäre etwas, das hilft, gleichzeitig etwas, das wirkt. Und das ist bei der Homöopathie überhaupt nicht der Fall. Und ich finde, da muss man als Politikerin echt sehr deutlich differenzieren, weil man sonst so eine Art Fake News schafft.
Ja, stattdessen würde sich die Ärztin Nathalie Grams wünschen, dass sich Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin ihres Landes dafür stark macht, zu gucken, was sind denn die Defizite in der ärztlichen Behandlung, wie zum Beispiel die mangelnde Zuwendung, die Zeit oder auch die Wertschätzung der Patienten.
Jetzt ist die Homöopathie ja keine kleine Randsparte ausschließlich für Esoteriker, sondern schon eher ein gesellschaftlich akzeptiertes Phänomen. Das sieht man unter anderem ja auch daran, dass homöopathische Mittel zum Teil von den gesetzlichen Krankenkassen ja übernommen werden. Und damit könnte man ja auch sagen, sie werden von vielen als Heilverfahren anerkannt, ne?
Ja, das liegt aber auch daran, dass viele nicht so genau wissen, was sie da eigentlich bekommen. Wenn deine Ärztin, deine Hebamme oder dein Apotheker dir was empfiehlt, eine sanfte Alternative und die Kasse das auch noch zahlt, dann klingt das natürlich erstmal super.
Das ist eigentlich das größte Unding, weil wir als Solidargemeinschaft für Unwirksames einfach nicht bezahlen müssen.
Tja, machen wir aber doch, weil Homöopathie, und genau das zeigt ja die Schirmherrschaft von Manuela Schwesig, in der Politik durchaus eine starke Lobby hat, sagt Nathalie Grams.
Was sagt denn Manuela Schwesig selbst zu dieser Kritik jetzt, die man hat an dieser Schirmherrschaft ihrerseits?
Ja, uns hat sie leider nichts gesagt. Ich konnte ihr heute kein Statement entlocken, aber ihr Sprecher Andreas Timm, der hat heute gesagt, Schwesig sei Schirmherrin, weil, ich zitiere, hier ein bundesweiter Medizinkongress zu uns ins Land nach Stralsund kommt und die Frage, ob und wie Homöopathie sinnvoll eingesetzt werden kann, kann nur der Gegenstand von Forschung und wissenschaftlichem Austausch sein.
In Stralsund findet Ende Mai der Deutsche Ärztekongress für Homöopathie statt. Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Minister Präsidentin Manuela Schwesig wird die Schirmherrschaft übernehmen und dafür gibt es ordentlich Kritik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
4000 Unterschriften muss man als Partei in einem Land sammeln, dann wird man zur Europawahl zugelassen. Volt hat das geschafft. Das ist eine der kleineren Parteien. Lila Hintergrund, weiße Schrift drauf, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen. Eine paneuropäische Partei. Ihre Mitglieder kommen aus den noch 28 Mitgliedstaaten der EU. Ziel, als erste Partei in mehreren Ländern der Europäischen Union das gleiche Wahlprogramm anbieten. Volt hat ein Spitzenduo zur Europawahl. Marie-Isabel Heiß und Damian Böselager. Mit Damian Böselager habe ich heute gesprochen und ich wollte, dass er den Satz zu Ende führt. Wenn ich an das EU-Parlament denke, denke ich an
Hoffnung.
So kurz und knapp?
Ja, ich glaube, Hoffnung passt ganz gut.
Wieso?
Eine Chance.
Mit welcher Hoffnung gehen Sie da rein?
Mit der Hoffnung, dass wir es hinkriegen, tatsächlich einen europäischen Staat zu bauen, der in der Lage ist, unsere großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Also Klimawandel, aber auch die Herausforderung Migration, Asyl und die Steuerungerechtigkeit.
Letztes Jahr im Juni war Volt eine Gruppe von 5000 Mitgliedern aus allen 28 EU-Staaten. Wie groß ist die Partei jetzt?
Wir zählen ca. 30.000 Unterstützer in allen Mitgliedstaaten und sogar darüber hinaus, also Schweiz und Norwegen. Wir sind in 14 Ländern tatsächlich rechtlich als Partei registriert. Wir treten aus 8 Ländern für die Europawahlen an dieses Jahr.
Abgesehen jetzt davon, dass das Konzept von Volt ja auch ist, in allen europäischen Ländern einheitliches Programm da anzubieten, wofür steht Volt noch?
Wir sind sozusagen die positive Protestpartei pro Europa, wenn man so will. Wir versuchen, die klassischen Parteien dazu zu drängen, eben eine Vision für 2050 zu entwickeln, wie es eigentlich in Europa aussehen soll. Und wir treten schon dafür ein, dass wir die großen Probleme unserer Zeit eben gelöst kriegen. Also wir stehen für zum Beispiel eine CO2-Steuer, damit wir eine Energiewende in ganz Europa durchführen können. Wir stehen für einen Mindeststeuersatz von 15%, was Körperschaftsteuern angeht in ganz Europa, damit die großen Unternehmen auch ihren Beitrag zur Infrastruktur tragen. Und wir schlagen ein europäisches Asyl- und Immigrationsgesetz vor.
Und das ist bei allen Volt-Parteien in Europa gleich, wohlwissend, dass diese Länder immer auch unterschiedlich sind?
Das ist überall gleich. Wir treten mit dem gleichen Wahlprogramm an. Wir haben auch das gemeinsame Grundsatzprogramm. Wir haben den gleichen Namen. Wir sind tatsächlich die gleiche Partei überall in Europa.
Auch andere große Parteien, die zur Wahl jetzt antreten, haben übergeordnete europäische Parteien, zum Beispiel die Europäische Volkspartei oder die Sozialdemokratische Partei Europas. Was ist da der Unterschied bei Volt?
Das sind ganz gute Beispiele, dass Sie gerade diese beiden nennen. Also wenn man sich die Europäische Volkspartei anschaut, dann sieht man, dass da zum Beispiel ein Herr Weber gegen Nord Stream ist und eine Kanzlerin Merkel für Nord Stream. Das heißt, da gibt es überhaupt gar keinen richtigen Zusammenhalt. Genauso hat die SPD zwar gegen Artikel 13 gestimmt, die Europäische Gruppe S&D, aber für Artikel 13. Und wir sagen einfach, wir brauchen endlich mal kohärente Politik, die tatsächlich europäisch denkt und nicht immer in diesen nationalen Parteien festgesetzt ist.
Also mehr Vereinigte Staaten von Europa und weniger Nationalstaaten?
Ich glaube, man muss einfach die Probleme da lösen, wo sie aufkommen. Und es gibt ein paar Sachen, die müssen wir jetzt europäisch angehen, wie zum Beispiel das Klima. Und dann gibt es sicher auch Sachen, die man vielleicht viel besser lokal lösen könnte und regional und auch national. Aber wir sagen einfach, lasst uns diesen Schritt jetzt machen und endlich Europa demokratischer machen, das Parlament stärken, da auch das Initiativrecht geben.
Gibt es nicht viele, die vielleicht das auch kritisieren, dass diese Partei eben in den unterschiedlichen Ländern ist? Die sagen, wie will man sich da abstimmen? Man merkt ja auch, dass es unglaublich mit viel Bürokratie einhergeht. Sieht man ja im EU-Parlament. Wie versucht das Volt, diesem Problem beizukommen?
Wir müssen uns europäisch abstimmen, was eben diese großen Fragen unserer Zeit angeht. Das ist in jedem Fall so. Die Frage ist nur, möchte man gerne, dass da irgendwie Regierungschefs zusammen mauscheln, wie es aussehen soll und dann zum Beispiel Griechenland-Krise eben die Kanzlerin Merkel, dass im Endeffekt bestimmt was passiert, oder möchte man, dass es eben über ein Parlament funktioniert? Abstimmungen sind anstrengend, aber wir haben jetzt einfach die Notwendigkeit, die logische Notwendigkeit für eine funktionierende demokratische Europäische Union.
Herr Böselager, auf den Punkt gebracht, abschließend nochmal, warum ist die Europawahl in Ihren Augen so wichtig?
Weil sich bei dieser Wahl entscheiden wird, ob wir eben zurück ins Nationale rutschen, ob das Europäische Parlament von Populisten und Rechtspopulisten eben immer mehr eingenommen wird oder ob wir es schaffen, tatsächlich eine proeuropäische Alternative anzubieten.
Wenn Sie es nicht schaffen, reinzukommen ins EU-Parlament, dann?
Machen wir auf jeden Fall weiter. Wir treten jetzt schon bei Lokalwahlen an, bei Regional- und bei Nationalwahlen geht es dann weiter.
Sagt Damian Böselager, der Spitzenkandidat der Volt-Partei. Volt ist eine paneuropäische Partei, die bei der Europawahl in gut 2 Wochen antritt. Ihre Mitglieder kommen aus den Staaten der EU. Sie versteht sich, wenn man das so sehen will als Gegenpol zu den populistischeren Parteien in Europa. Mehr Interviews zu den Parteien, egal ob groß oder klein, zu dieser Europawahl, findet ihr auf unserer Seite deutschlandfunknova.de. Da haben wir ein kleines Wahlspezial für euch vorbereitet. Und wichtig, 26. Mai, da wird gewählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Albert, Arthur, Archibald. Nee, das Baby von Meghan und Prinz Harry, es heißt einfach nur Archie. Das wissen wir seit dieser Woche. Und es wird gerätselt, wie kamen die beiden auf diesen Namen? Eine mögliche Inspiration bei vielen Kommentatoren ist, dass sie sich von der Comicfigur Archie Andrews haben inspirieren lassen. Comic, der vor allem in Großbritannien sehr erfolgreich war. Aber klar ist, Archie, das wissen wir alle, ist eine Kurzform und auch ein Tabubruch im britischen Königshaus. Sprechen wir drüber mit Gabriele Rodriguez, Namensforscherin und Gutachterin in der Namensberatungsstelle der Uni Leipzig. Schön, guten Abend, Frau Rodriguez.
Guten Abend.
Was glauben Sie, wird Archie jetzt bald der neue Modename, auch in Deutschland?
Das glaube ich eher weniger. Wir haben ganz wenige Eintragungen, im letzten Jahr nur 2 von Archie. Und es gibt bestimmte Regionen in Deutschland, da wird er wahrscheinlich überhaupt sich nicht durchsetzen können. Das Erste, was ich gedacht habe in Sachsen, dass der Name dann Archie ausgesprochen wird und das wäre nicht so schön für das Kind.
Das ist degradierend. Da müsste das Kind aber ja wahrscheinlich auch, naja, erstmal zur Reise runterkommen und dann müssen sich alle in Sachsen inspirieren lassen von diesem kleinen Kindchen. Archie ist, das können wir festhalten, aber eine Kurzform an sich, nämlich für Archibald. Ziemlich ungewöhnlich, ja, bei den Royals das Ganze. Hat das denn Trend gerade? Ist das irgendwie en vogue, solche Kurzvornamen?
Also in Großbritannien und auch in Deutschland kommen immer mehr Kurzformen, Kurz- und Koseformen auf. Generell haben wir einen Trend zu kurzen Namen. Mhm. Nicht überall in Deutschland. Es ist vor allen Dingen Ostdeutschland, Norddeutschland, Westdeutschland. Im Süden, da ist man eher noch bei den längeren Namen. Und in Großbritannien ist Archie ein ganz gängiger Name, relativ häufig vergeben. Dass der allerdings jetzt bei den Royals erscheint, das hat mich auch verwundert.
Der zweite Vorname, also dann geht es ja nach Archie weiter mit Harrison. Das kommt wohl von Harrys Son, also Harrys Sohn, zusammengesetzt, Harrison. Sind solche Sohnanhängsel bei Vornamen in Deutschland denn auch im Kommen?
Also in den 90er Jahren wurden die noch abgelehnt, weil es ja ursprünglich keine Vornamen sind, sondern sogenannte Vatersnamen, Sohn des. Mhm. Aber wir haben mittlerweile auch so einen kleinen Trend, dass die Väter ihren Söhnen noch als Zweit- oder Drittnamen ihren eigenen Namen plus Son mitgeben und sogar Mütter wie zum Beispiel Anna Son oder Hild Son, da steckt dann auch der Name von der Großmutter mit drin, ist erfolgen mehr als 100 Eintragungen jedes Jahr solcher Namen.
Mhm. Und bei den Töchtern kann man da was beobachten, dass sie auch irgendwie nach, weiß ich nicht.
Da ist es eher weniger. Also da haben wir, Tochter geht auch nicht in dem Sinne, da haben wir noch keine Fälle. Wir haben im nordischen Raum, Norwegen, Island, da ist das üblich. Die haben ja in der Regel keine Familiennamen, zum Beispiel in Island nur solche Vaters- oder Vatersnamen für die Töchter und für die Söhne. Na? Die bekommen dann Sohn und Tochter angehängt.
Und ist es bei den Standesämtern denn geduldet, dass man da einfach so einen Sohn dranhängt?
Da bekommen wir viele Anfragen und überprüfen dann, ob so ein Name auch zulässig ist. Einige Standesämter, die entscheiden im eigenen Ermessen und sagen, ja, okay, ist eh nur der zweite oder dritte Name. Andere verweisen dann an uns, damit wir das prüfen. Aber generell muss man sagen, es ist wie so ein kleiner Trend und schlimm finde ich es nicht, eher gut, weil die Familientradition, also der Bezug zur Familie, zum Vater, wird wieder dadurch gestärkt.
Ja, oder andere zweifeln dann und sagen, ach, Skandinavia, es ist ja Thilosson. Also naja.
Es gibt natürlich einige Namen auf Son, die auf diese Art und Weise entstanden sind und heute nur noch als Vornamen bekannt sind, wie zum Beispiel Nelson. Das war ursprünglich der Sohn von Neil. Oder Robinson, das war ursprünglich der Sohn von Robin, aber wird heute, oder Carlson, auch ganz bekannt. Und da vergeben viele deutsche Eltern diese Namen, ohne dass der Vater jetzt Robin oder Karl heißt.
Ja. Also wir halten fest, durchaus gängiges Mittel, beim Vornamen nochmal einen Sohn ranzuhängen oder die Vornamen einfach zu verkürzen, wie bei Archie. Ja, wie kann man so festhalten. Gabriele Rodriguez, Namensforscherin und Gutachterin in der Namensberatungsstelle der Uni Leipzig. Ganz lieben Dank für das Gespräch. Schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Ja, danke. Gern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.